Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen zu dieser Stunde, in der wir in Gottes Wort schauen wollen. Die Überschrift über die heutige Stunde, ja, soll man ja jetzt immer melden, habe ich gemeldet als 5 Fragen Gottes. Jetzt weiß ich nicht, was ihr euch darunter vorstellt. Meine Familie war schon sehr neugierig, als sie das gehört hatte und hat mich gelöchert. Ich habe aber weitgehend dicht gehalten. Wie kommt man zu diesem Thema? Es war im Frühjahr dieses Jahres, so Januar, Februar, das ist ja noch Winter, als mir ein kurzer Artikel in die Hände fiel, in denen es um diese 5 Fragen ging. Und der Autor hat ganz kurz und knapp diese 5 Fragen vorgestellt und sie haben mir persönlich doch einiges zu sagen gehabt und mich auch ins Nachdenken gebracht. Deshalb hatte ich mir die Fragen dann aufgeschrieben und dann in den Ordner Predigtideen abgelegt. So, und irgendwann schaut man dann da nochmal rein und lässt sich auch inspirieren. Und so kam ich für diese Predigt heute auf dieses Thema. 5 Fragen Gottes. Und mit diesen Fragen wollen wir uns heute etwas beschäftigen. Interessanterweise sind es die ersten Fragen in der Bibel, die Gott selbst stellt. Deswegen sind wir schon im Alten Testament. Und er stellt mehrere sehr unterschiedliche Fragen an 3 verschiedene Personen. Und 5 dieser Fragen wollen wir uns heute Morgen etwas intensiver anschauen und vor allen Dingen über diese Fragen nachdenken. Und diese Fragen auch zu uns sprechen lassen. Deshalb möchte ich weniger auf die Begebenheiten eingehen. Die sind vielleicht hilfreich zum Verständnis. Aber nicht tiefer eingehen, sondern die Fragen herauspicken und für uns anwenden. Fragen stellen wir meistens, um unser Wissen zu vergrößern, um Kenntnisse zu erlangen, um etwas zu lernen. Hat Gott es nötig, aus diesem Grund Fragen zu stellen? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. In der Geschichte von Hiob wird das über 2 Kapitel hinweg erklärt. Hiob 38 bis 40 finden wir diese Begebenheiten, diese Fragen Gottes. Und da sagt Gott zu Hiob, gürte dich wie ein Mann oder mach dich bereit, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Und dann kommen über 60 Fragen, die Gott dann dem Hiob stellt und am Ende kommt Hiob zu dieser Einsicht und der Erkenntnis, die auch wir sicher alle haben und der wir zustimmen. Hiob erkennt die Größe und Allmacht Gottes und er antwortet dann in Kapitel 40, siehe, zu gering bin ich, was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Auf die echten Fragen Gottes, zur Belehrung Gottes ist man sprachlos. Aber es gibt auch andere Sorten Fragen, die man stellt. Denn Gott muss keine Fragen stellen, um seine Kenntnis zu vergrößern. Allmacht und Allwissenheit sind unbeschreibbare, unbestrittene Eigenschaften unseres Gottes. Warum stellt Gott denn Fragen? 2 Aspekte möchte ich vor uns stellen. Gott möchte uns mit seinen Fragen zum Nachdenken bringen. Und er möchte die Situation, in die er hineinspricht, neu von uns bewertet wissen. Er möchte uns zum Nachdenken über die Situation bringen, zum Nachdenken über unser Leben, zum Nachdenken über die Situation, in die wir hineingeraten sind, wenn ich es mal so sagen darf. Und er hat noch ein weiteres Ziel. Er möchte mit seinen Fragen die Beziehungen zwischen uns und ihm wiederherstellen. Er liebt uns doch. Und das ist ein großer Aspekt, den wir uns heute in diesen Fragen, die wir uns anschauen wollen, ansehen wollen und auf uns wirken lassen wollen. Schauen wir uns unter diesen beiden Aspekten, Gott liebt uns, Gott möchte die Beziehung wiederherstellen, und Gott möchte, dass wir neu über unsere Situation, über unser Leben nachdenken, unter diesem Aspekt diese Fragen an. Die Fragen stehen in 1. Mose 3 und in 1. Mose 4. Es sind ganz bekannte Begebenheiten und ich denke, wir haben sie sicher des Öfteren gehört oder gelesen, auch als Kinder. Es geht um den Zusammenhang, den Sündenfall und es geht um die Geschichte Kain und Abel. Die erste Frage lautet, ich nenne sie verkürzt, wo bist du? Wir finden diese Frage in 1. Mose 3, Vers 9. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? In den Versen vorher wird der Sündenfall beschrieben. Adam und Eva haben sich über Gottes Gebote hinweggesetzt. Sie haben von dem verbotenen Baum gegessen und erkennen, dass sie nackt sind. Als Gott kommt, schämen sie sich, fürchten sie sich und sie verstecken sich. Und Gott ruft, Mensch, wo bist du? Die Situation ist klar. Das Verhältnis zu Gott ist gestört. Das können wir an den Aussagen Adams im weiteren Verlauf entnehmen. Er berichtet von Angst, vor Furcht vor Gott, statt Gemeinschaft mit ihm doch dem Garten Eden. Ich fürchte mich, ich bin nackt, ich bin unpassend für die Gemeinschaft mit dir, wie wir das im Vers 10 entnehmen können. Und genau in diese Situation kommt Gottes Frage, wo bist du? Ich möchte die Frage direkt auf uns beziehen. Wie sieht es aus, wenn Gott uns diese Frage stellen würde, wo bist du? Auf den ersten Blick ist diese Frage ja einfach. Wo zielt in der Regel auf den Aufenthaltsort? Wie beim Versteckenspiel, wo bist du? Aber ich glaube, diese Frage geht tiefer, sie geht viel tiefer. Es geht nicht nur um den Aufenthaltsort, wo wir uns befinden. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Es geht um die enge Verbindung zu Gott. Gott möchte doch Gemeinschaft mit mir und mit dir. Er möchte doch ungestörte Gemeinschaft. Er liebt uns doch. Enge Gemeinschaft in der Nähe Gottes. Und dazu macht er sich hier und auch heute auf den Weg, auf die Suche mit der Aussage, wo bist du? Es ist die ausgestreckte Hand Gottes, der erste Schritt für die Wiederherstellung der ungetrübten Gemeinschaft. Und die Frage, wo oder wo bist du, ist die Frage von jemandem, der sich kümmert, der sich kümmern will. Es ist die Frage eines Suchenden. Gott sucht dich und Gott sucht mich. Gott zeigt uns Wege zurück in seine Gemeinschaft. Und wir wissen schon, diese Suche zieht sich durch die gesamte Bibel. Wir wollen in Ruhe noch kurz darüber nachdenken und das Lied 420 singen, wo ich auch stehe. Die zweite Frage, die wir in diesem Abschnitt finden, lautet, wer hat dir das gesagt? 1. Mose 3, Vers 11. Je nach Übersetzung, hier in der Elberfelder lautet es, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Wir wissen, wie es bei Eva war und bei Adam. Es war die Schlange, die sie verführt hatte, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und von Gott hatten sie diese Erkenntnis jedenfalls nicht. Und Eva gab diese Informationen dann auch an Adam weiter. Beziehen wir auch diese Frage direkt auf uns. Wer hat dir das erzählt? Wer hat dir das gesagt? Es ist die Frage, woher bekommen wir unsere Informationen? Woher beziehen wir unsere Informationen? Oder wem schenken wir Gehör? Wer und was prägen uns? Welchen Einflüssen setzen wir uns aus im täglichen Leben, in vielfacher Hinsicht, in unterschiedlichen Medien? Die Frage auch, von wem hast du, was du glaubst? Von wem lässt du deine Gedanken beeinflussen? Kommt es aus Gottes Wort? Ich glaube, das ist auch heute in christlichen Kreisen eine ganz aktuelle Frage. Viele Richtungen und Strömungen verwässern das Wort Gottes. Aber wir müssen uns immer wieder neu auf das Wort Gottes beziehen. Wer hat dir das gesagt, ist die Frage. Wir können uns überall aus vielen Quellen das Wasser holen, aber ist es das echte, das reine, das Quellwasser aus Gottes Wort? Neben dem schmutzigen Wasser, das die Gesellschaft, das die Welt, das die Strömungen uns anbieten, Gottes Wort muss der Mittelpunkt sein. Es muss die Quelle unserer Belehrungen sein. Es muss das sein, was unser Leben prägt. Wir haben uns an dieser Stelle ja sehr oft auch daran erinnert. Vielleicht sind es auch vielfach deine eigenen Gedanken, die dich prägen. Vielleicht auch Verletzungen oder auch Vorstellungen. Vielleicht auch Vergleiche mit anderen, die dich zu einer Meinung hinreißen lassen, die sicher manchmal nicht gut ist. Vielleicht sind es Verführungen, denen du erliegst oder ich auch erliege, oder allgemeine Anpassungen an den Zeitgeist, an den Trend dieser Zeit. Vieles strömt auf uns zu, vieles will uns in Beschlag nehmen, will unsere Gedanken, will unsere Taten in eine Richtung lenken. Die Frage an uns bei dieser Frage ist eigentlich, lässt du dein ganzes Leben von Gottes Geist und Gottes Wort prägen? Wer hat dir das gesagt? Wir wollen das Lied 376 singen. Woher weiß ich, was du willst? Kommen wir zu der dritten Frage. Sie lautet, was hast du getan? Oder warum hast du das getan, je nach Übersetzung? 1. Mose 3, Vers 13. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Die Frage, die hier gestellt wird, steht im Zusammenhang mit der Schuldverschiebung. Adam schiebt die Schuld auf Gott und Eva, auf Gott und auf Eva, und Eva schiebt die Schuld auf die Schlange. Und es ist offensichtlich und klar, dass Schuld von Gott trennt. Gott sieht, was schiefgelaufen ist. Und Gott wendet sich nicht ab, denn er wusste, dass diese Tat für die Menschen schlimme Konsequenzen hatte. Doch er fragt nach dem Grund, warum Eva? Es ist ein ganz großer Impuls zum Nachdenken. Warum? Warum hast du das getan? Und in dieser Frage steckt noch mehr drin. Es ist die Aussage, was hattest du denn bisher? Ging es dir nicht gut bei mir, doch dem Paradies? Hattest du Mangel? Erinnere dich doch an die ungestrübte Gemeinschaft, die wir hier im Paradies hatten. Was hast du da getan? Es ist auch die Frage, dass Gott, oder die Idee, die dahinter steckt, dass Gott zurückführen möchte in die Gemeinschaft. Gott möchte sie nicht laufen lassen. Er will sie nicht verstoßen und er verstößt sie auch nicht, sondern er möchte sie zurückführen in die Gemeinschaft mit ihm. Und in Vers 21 lesen wir ja dieses Bild oder diese Handlung Gottes, die andeutet, dass Gott sie wieder bekleidet. Er macht ihnen Röcke aus Fell und bedeckt ihre Nacktheit. Sie stehen wieder angezogen von Gott. Ein Bild, dass sie in die Gemeinschaft zurückkehren. Schuld trennt von Gott. Das kennen wir alle. Und Schuld hat Konsequenzen. Die sind auch nicht wegzuleugnen. Die ergeben sich aus dieser Schuld. Bei Adam und Eva war es, dass sie das Paradies verlassen mussten. Sie mussten das Paradies, diese innige, diese einmalige, einzigartige Gemeinschaft Gottes in dem Garten verlassen. Aber Gott lässt sie nicht fallen. Auch das ist die Aussage in dieser Begebenheit. Gott lässt sie nicht fallen, sondern er sucht Wege, sie wieder in seine Gemeinschaft zu bringen. Über diese Frage und diese Aussage können wir sicher noch viele Worte verlieren. Aber auch diese Frage zieht sich durch die ganze Bibel. Johannes 10 sagt der Herr Jesus: Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und Leben im Überfluss haben. Dafür ist der Sohn Gottes in diese Welt gekommen, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Wir singen jetzt das Lied 180, Anker in der Zeit. Die vierte Frage finden wir in 1. Mose 4, Vers 6. Sie lautet: Warum bist du zornig und warum hat dein Gesicht sich gesenkt? Warum bist du zornig? In der Begebenheit, in der diese Frage am Schluss gestellt wird, geht es um die beiden Söhne von Adam und Eva, um Kain und Abel. Kain opfert Früchte des Ackerbodens und Abel gibt Gott ein Opfer von seinen Tieren, wahrscheinlich Lämmer. Gott schaut auf das Herz der beiden und er nimmt Abels Opfer an und Kains Gabe nicht. Und Kain ärgert sich darüber sichtlich. Und in die Situation hinein fragt Gott einen Kain: Warum bist du so zornig und warum hat dein Gesicht sich gesenkt? Was steckt hinter dieser Frage? Gott geht es nicht nur um Worte und Taten. Er interessiert sich, wie es dir wirklich geht. Ist uns das bewusst? Es ist Gott nicht egal, wie du dich fühlst und was in dir vorgeht. Das wird hier in dieser Situation klar. Negative Gefühle sind menschlich und sie belasten uns oft sehr. Aber Gott möchte eine ehrliche und tiefe Beziehung mit dir. Eine offene Beziehung. Du kannst ihm doch alles sagen, was dich belastet, was dich bedrückt. Er möchte dich doch auch innerlich, seelisch heilen. Was in dieser Begebenheit sehr fatal ist und eigentlich überaus traurig ist, dass Kain auf diese Frage nicht antwortet. Warum bist du zornig? Kain schweigt zu dieser Frage. Und Gott warnt ihn noch einmal eindringlich: Wenn du nicht recht tust, so lagert die Sünde vor der Tür und nach ihr wird dein Verlangen sein, aber du sollst über sie herrschen. Kain schweigt weiter. Ist das nicht eine ganz tragische Frage, eine ganz tragische und fatale Antwort oder keine Antwort des Kains auf diese Frage: Warum bist du zornig? Und verspüren wir das nicht manchmal auch in unserem Leben, dass wir niedergeschlagen sind, dass sich auch unser Gesicht gesenkt hat zu manchen Fragen, zu manchen Problemen in der Familie, in der Ehe, in der Gesellschaft, in der Gemeinde? Müssen wir uns das nicht auch als Warnung sagen lassen, auch als eine tragische Warnung unserer negativen Gefühle? Können zu Taten werden und das passiert ja im Lauf der Geschichte dort. Deshalb die eindringliche Bitte und Aufforderung: Bleib mit Gott im Gespräch, auch wenn du niedergeschlagen bist, wenn du niedergedrückt bist, wenn du belastet bist, wenn du zornig bist, wenn dein Gesicht gesenkt ist. Bleib im Gespräch mit Gott. Wende dich zu ihm im Gebet. Gott möchte doch, dass es dir gut geht, dass du freudig ihm vertraust und seine Liebe annimmst. Wir singen das Lied 492. Meine Zeit steht in deinen Händen. Kommen wir zu der letzten und fünften Frage, die wir uns heute anschauen wollen. Sie steht in 1. Mose 4, Vers 9. Das ist die Frage, wo ist dein Bruder? 1. Mose 4, Vers 9. Wo ist dein Bruder Abel? Wir kennen die Begebenheiten und wir kennen die Hintergründe. Kain hatte nach der Ansprache Gottes in der vorigen Frage seinen Bruder Abel auf dem Feld erschlagen, ermordet. Ich möchte nicht tiefer auf diese Begebenheit eingehen, sondern einfach diese Frage direkt an uns stellen und auf uns beziehen. Wo ist deine Schwester? Wo ist dein Bruder? In der ersten Frage, wo Gott fragt, wo bist du, hatten wir gesagt, wo ist die Frage von jemandem, der sich kümmert. Es ist die Frage eines Suchenden. Sind wir Suchende? Sind wir Fragende? Sind wir solche, die sich kümmern, wenn wir auf unsere Geschwister schauen, in dem engeren Kreis? Sind wir Suchende, wenn wir in unsere Nachbarschaft schauen, wenn wir in die Welt schauen, wenn wir Menschen sehen, die ohne Verbindung sind zu Gott? Wo ist deine Schwester? Wo ist dein Bruder? Es kann sogar so weit gehen, dass wir in kaputten Beziehungen leben, dass wir uns auch diese Frage stellen müssen: Was haben wir da angerichtet? Wo ist mein Nächster? Vielleicht ist es auch einfach meine und deine Gleichgültigkeit, dass wir diese Frage nicht öfter stellen und dieser Frage nachgehen. Wo leben wir vielleicht auch verbittert? Gott möchte doch unsere Beziehungen auch untereinander heil machen. Heil zu ihm in erster Linie, aber auch untereinander zu unseren Mitgeschwistern und zu unseren Mitmenschen. Wo ist dein Bruder, deine Schwester? Suchen wir die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, Gemeinschaft in der Nähe Gottes? Auch diese Frage steckt da mit drin. Und noch etwas, Gott hat es uns doch vorgemacht mit dieser ersten Frage, wo bist du? Dazu machte er sich doch auf den Weg, auf die Suche nach Menschen, die nicht mehr in seiner Gemeinschaft waren. Er hat es sich was kosten lassen, das Leben seines Sohnes. Nur so war die Wiederherstellung der ungetrübten Gemeinschaft mit ihm überhaupt möglich. Solche Opfer brauchen und können wir nicht bringen. Überlegen wir doch einfach, zu wem wir unsere Hand ausstrecken, zu dem wir unsere Hand vielleicht auch neu ausstrecken können, wo wir Liebe untereinander praktizieren können. Wir wollen auch dankbar die Bemühungen der Liebe anschauen, die bereits in unserer Mitte umgesetzt werden, die auch vielfach in unserer Mitte umgesetzt werden. Es ist doch der Gedanke Gottes, Gottes Liebe, die wir erfahren haben, weiterzugeben, auch an unsere Nächsten. Wir sind als Gemeinschaft zusammengestellt, um einander zu dienen und um Gott zu dienen. Das waren einige kurze Gedanken zu diesen fünf Fragen. Mir haben diese Fragen Anfang des Jahres sehr viel zu sagen gehabt und sie haben mich in diesem Jahr begleitet. Wo bist du? Wer hat dir das gesagt? Was hast du getan? Warum bist du zornig? Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Diese Fragen beinhalten keine Vorwürfe. Sie wollen uns nicht fertig machen. Sie wollen uns nicht niederdrücken. Diese Fragen wollen uns die Liebe unseres Gottes neu nahe bringen. Sie wollen uns die Liebe Gottes zeigen und deutlich machen, was er für uns tut, wie er für uns da ist. Wir dürfen uns ihm anvertrauen, unserem Gott und auch untereinander. Wir singen noch gemeinsam das Lied 399. Ein jeder trage die Last des anderen. Ich wünsche euch beim weiteren Nachdenken über diese Frage Gottes Segen.